Ja, und dann komme ich da unten an, ziehe an einer Leine, die einen Hebesack dann mit Luft füllen soll, der mich wieder nach oben transportiert und nichts passiert. Das heißt, normalerweise dauert das so in etwa eine Sekunde, bis der dann gefüllt ist und wieder mich nach oben bringt. Und in diesem Fall passierte gar nichts. Und die Zeit verstrich und ich überlegte, was geht hier eigentlich vor? Und das ist so, glaube ich, dieser kritische Moment, den du angesprochen hast. Das ist der Moment, wo ich dann wirklich gelassen bleiben muss, wo der Druck maximal groß ist. Hier geht es um mein Leben. Und ja, die Gelassenheit hilft mir in so einem Moment dann, Lösungen zu finden. Ne? Wenn ich jetzt anfange, mich auf die negativen Konsequenzen zu konzentrieren, was alles schiefgehen kann, dann ja, fängt mein Herz schneller an zu schlagen, Adrenalin wird ausgeschüttet, Sauerstoffverbrauch geht nach oben, ja, die Kognition verändert sich auch, das heißt, die Wahrnehmung wird enger und man kommt immer tiefer dann in so eine Spirale und das musst du halt vermeiden als Apnoe-Taucher. Das heißt, du gehst schon im richtigen Zustand in diesen Tauchgang. So, das heißt, ich bin da unten und muss da wirklich in einem optimalen Zustand sein, um da wieder rauszukommen. Und das ist auch das, wo ich dann in meinen Vorträgen drüber spreche, was macht man in solchen Situationen, wie geht man in so einen Moment rein. Denn du hast es richtig gesagt, viele kommen nicht auf die Idee, Luft anzuhalten und dann über 100 Meter tief zu tauchen, aber es gibt im Leben ja so einige Situationen, wo es mal nicht rund läuft, ne, wo dann der Druck einfach enorm hoch ist.
Absolut. Darüber sprechen wir ja auch im Auf- und Ab-Podcast. Und das, was dir da unterm Brennglas passiert ist, sozusagen, kann man ja auch in anderen Kontexten eben, wenn vielleicht nicht so unter so einem krassen Zeitdruck oder Überlebenskampf, trotzdem in anderen Kontexten sehen. Und da bin ich ganz gespannt, was du uns allen mitgeben kannst, wie wir solche kritischen Lebenssituationen auch lösen können. So, du sitzt trotzdem heute hier, also offensichtlich ist es gut gegangen. Nimm uns noch kurz mit, wie hast du es nach oben geschafft und ist dein Plan dann aufgegangen? Hast du den Rekord erreicht?
Ja, also erstmal habe ich es geschafft. Das ist richtig. Das muss man ja mal so ein bisschen spoilern durch seine Präsenz. Genau, also im Prinzip bin ich natürlich im ersten Moment, das werde ich häufig gefragt, ne, so kriegst du da nicht irgendwie komplett Angst und Panik, ne? Im ersten Moment habe ich schon natürlich ein ungutes Gefühl, hier stimmt was nicht, ich muss mich jetzt fokussieren, aber dadurch, dass ich auch ganz viele Wiederholungen habe, ne, das heißt, es ist ja nicht das erste Mal, dass man unter Wasser ruhig bleiben muss, wenn irgendetwas ist. Es passiert ja häufig etwas, man verliert das Seil oder begegnet plötzlich jemanden oder stößt auch mal zusammen, sowas kennt man schon. Das heißt, es gibt da schon eine gewisse Routine, dass man nicht gleich die Nerven verliert. Ne? Das heißt, das ist auch Übung. Andererseits ist natürlich auch die Vorbereitung, die ich eben schon angeteasert habe, enorm wichtig. Das heißt, wenn ich über meine Atmung dafür sorge, dass ich reguliert in so eine Situation gehe, wenn ich meine Gedanken auf ja, die Lösung richte und wie ich da rauskomme und auch auf das Positive, dann bleibe ich auch emotional gelassener. Und die Emotionen, das ist eben noch so ein zweiter Part, die einem wirklich helfen, in vielen Situationen auch jetzt mal unabhängig von diesem Tauchgang, jetzt später, die mir einfach helfen, da gelassen zu bleiben. Und mit all diesen Dingen geht man in so einen Tauchgang rein, um dann da eben auch gelassen bleiben zu können. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich vorgeht. Eigentlich müsste der doch jetzt nach oben gehen, der Schlitten. Die Schwierigkeit war, ich konnte nichts sehen. Ich hatte eine Schwimmbrille auf, die war mit Wasser gefüllt. Und dadurch konnte ich jetzt nicht mal eben auf Fehlersuche gehen. Ich musste mich auf die anderen Sinne verlassen. Das heißt, ich habe ja mal gehört, was da eigentlich gerade so passiert. Und dann waren da so Luftblasen, so blub, blub, blub. Und dann habe ich mich gefragt, was kann das bedeuten? Jetzt ist jetzt die Pressluftflasche leer, die den Hebesack jetzt mit Luft füllt. Das wäre ziemlich doof, ne? Das heißt, der kann mich nicht nach oben bringen. Das würde bedeuten, ich muss aussteigen aus dem Schlitten und versuchen, nach oben zu schwimmen. Was bedeutet hätte, ich muss den aktuellen Weltrekord in der Disziplin brechen, für die ich mich jetzt nicht vorbereitet hatte. Ja, und das Zweite wäre zu gucken, kriegt man den vielleicht doch jetzt irgendwie in Gang, den Schlitten? Obwohl ich nichts sehe. Und genau die zweite Möglichkeit, die ich gesehen habe, war, der Hebesack ist tatsächlich schon mit Luft gefüllt und da strömt so ein bisschen Luft über den Rand. Ja, und wenn das der Fall wäre, war mein Gedanke, dass der schon gefüllt ist, dann ist ja eine Auftriebskraft vorhanden. So vielleicht steckt der nur irgendwie fest. Und genau deswegen habe ich dann in diesem Moment entschieden, versuchen, den einfach irgendwie zu lösen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann steige ich aus und gehe nach oben. So, und das habe ich dann getan. Ich habe mich dann da so reingelegt und an dem Schlitten gerüttelt, um den zu lösen. Und genau, das hat dann geklappt und der Schlitten fuhr wieder nach oben.
Über was für eine Zeitspanne reden wir von? Dein Kopf sinkt ins Wasser, du hast keinen Zugang mehr zu regulärer Luft und du tauchst wieder auf. Was war das für eine Dauer?
Etwas über 4 Minuten.
Okay.
Also nicht kritisch im Sinne von, mein Sauerstoff war noch nicht am Ende, weil ich mich auch nicht groß bewegt habe. Mhm. Ne, aber viel länger hätte es dann auch nicht mehr dauern können. Ne? Also unter diesen Bedingungen vielleicht 4,5 bis 5 Minuten. Das nach oben schwimmen, das wäre dann schon schwierig geworden.
Du hast jetzt in der ganzen Erklärung 2 Begriffe mehrfach benutzt, die aus meiner Sicht von Menschen extrem unterschätzt werden. Das eine ist die Atmung und das andere sind die Gedankensteuerung. Und über beides werden wir heute sprechen, weil das ja deine Paradedisziplinen sind und du ein Beleg bist, was für Unterschiede es machen kann, wenn man diese 2 Hebel eben nicht einfach so nimmt, wie sie da sind, wie die meisten damit umgehen, sondern sie eben auch auf eine bestimmte Art nutzen kannst. Bevor wir in all diese Strategien reinkommen, würde ich gerne verstehen, wie kommt man eigentlich darauf? Wie kam es dazu, dass du 2005 auf so eine Idee kommst? Und um das zu verstehen, bin ich immer ein großer Freund, ein bisschen weiter zurückzuspulen. Also was würdest du sagen, Tom, ist so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich habe ein Bild im Kopf sofort. Und zwar, da sieht man mich mit etwa 3 Jahren mit Flossen an den Füßen an einem Strand in Griechenland, wo ich kurz davor bin, meine Tauchmaske aufzusetzen. Also ein riesengroßes Teil, was mir dann genügend Auftrieb gibt, um das Wasser, das Meer zu entdecken, obwohl ich noch nicht mal schwimmen konnte. Und das waren für mich Riesenerlebnisse, große Abenteuer in Griechenland tatsächlich unter Wasser blicken zu dürfen, auch hier und da mal einen Fisch zu sehen. Das war für mich einfach eine mega fantastische Welt. Und diese Liebe, wir sind fast jedes Jahr in Griechenland gewesen, die habe ich ganz lange in mir getragen, auch immer noch natürlich, aber die wurde auch irgendwann so stark, dieser Wunsch, das noch weiter zu erkunden, dass ich dann zum Tauchen gekommen bin. Also es gab niemanden in meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, der mir das irgendwie näher gebracht hatte. Das war einfach intrinsisch. Ne? Ich hatte so einen großen Drang, einfach diesen Meeresraum, diesen Lebensraum zu erkunden. Und ja, das habe ich dann irgendwann auch tun können, aber als Kind kannst du ja auch nicht sagen, so Mama, Papa, ich würde jetzt ganz gerne Tauchurlaub machen. Ne? Das war dann nicht ganz so einfach, aber irgendwann, als ich dann mein erstes Geld verdiente, habe ich dann gleich nach meinen ersten 3.000 Mark auf dem Konto, habe ich dann gleich ein Ticket gebucht und bin nach Jamaika geflogen und habe da einen Tauchkurs gemacht. Also das ist so diese eine Fahrt, diese tiefe Liebe zum Meer. Und dann gibt's noch einen zweiten, den ich immer gerne erwähne, wenn man es verstehen möchte. Ich habe eine riesen Faszination für diese mentale Stärke, die man aufbringen kann in so extremen Situationen. Ich habe früh schon mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit zu tun gehabt, weil ich mich mit meinem Bruder in der Kindheit immer gemessen habe. Der war 2 Jahre älter und hat fast alles gewonnen. Und das war sehr, sehr schwer, gegen ihn anzukommen. Und er hatte auch diese Fähigkeit, in Momenten, wo eigentlich keine Aussicht auf Erfolg mehr war, cool zu bleiben und das Ruder noch rumzureißen. Und das hat mich immer extrem fasziniert, wie er das macht. Und ja, diese psychologische Komponente, ne, wie schaffe ich das, wenn alles um mich herum zusammenbricht, cool zu bleiben und meine optimale Performance zu bringen, das war für mich immer extrem faszinierend. Und das ist ja auch ein Teil dieses Sports. Ne? Das heißt, wenn du unter Wasser bist, wenn du in so extremen Situationen bist, dann geht es ja darum, maximal entspannt zu bleiben, flexibel zu bleiben, gelassen, um mit solchen Situationen umzugehen, weil ich dadurch ja auch den Sauerstoffverbrauch reduziere und überhaupt erst diese Leistung bringen kann.
Jetzt ist es ja so, dass du von dieser Liebe zum Tauchen, der Faszination für mentale Leistungsfähigkeit einen Beruf gemacht hast. Du bist heute Vortragsredner, Buchautor, gibst Coachings an Menschen, die sich auch für Performance, für mentale Leistungsfähigkeit orientieren. Und wenn du damals diesem Schwimmen- oder tauchbegeisterten jungen Tom gesagt hättest, dass du einmal das professionell machen darfst, der hätte wahrscheinlich gesagt, du spinnst, das geht ja gar nicht. Und das finde ich wiederum sehr faszinierend, dass man immer wieder sieht in Nischen, ob das jetzt zum Beispiel beim Freeclimbing ist oder jetzt in deinem Fall hier Tauchen oder Jonas Deichmann mit seinem Triathlon-Wahnsinn oder so, dass wenige oder einzelne Menschen, die es so exzellent machen, es wirklich schaffen, da ein Berufsbild und damit ein Leben zu finanzieren, was eigentlich unmöglich ist. Also was war auf diesem Weg da für Menschen, die selber unrealistische Träume träumen? Was waren da so die Meilensteine, wo du sagst, da wurde dir vielleicht auch abgeraten, aber du bist trotzdem weitergegangen? Was kannst du Menschen mitgeben, die etwas sehen, was ihr Umfeld nicht sieht? Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode.
Ich glaube, der wichtigste Grund oder das Wichtigste, um so weit zu kommen, ist es wirklich immer wieder an deiner tiefen Inspiration dran zu bleiben, an dieser Motivation, an dem, was wirklich dein Herz dir sagt. Also das ist das, was ich jedem empfehlen muss. Wenn dir dein Herz sagt, das ist genau das Richtige, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so sein, auch wenn dein Kopf dir was komplett anderes sagt. Ja, diese Bilder aus Griechenland, später waren es dann Bilder in Tauchläden, da war ich auch als Kind dann auf griechischen Inseln und habe diese Taucher da gesehen. Ja, das war für mich immer ja so ein Gefühl, da gehöre ich hin, das ist es. Und das macht es natürlich einerseits leicht, könnte man jetzt von außen denken, wenn du das genau weißt. Aber natürlich fehlt dir auch die Fantasie, wie du gerade sagst. Das heißt, ich wusste nicht, dass ich da einen Beruf draus machen kann. Das heißt, wenn dir zwar das Herz oder auch eine leise Stimme sagt, oh, das wäre ganz schön, das würde ich gern machen, dann gibt es ja auch häufig eine noch viel lautere Stimme, die dir sagt, ey, so ein Quatsch, damit kannst du kein Geld verdienen, jetzt mach mal einen ordentlichen Beruf. Ja, und da gibt es natürlich auch in deiner Umgebung viele Menschen, die das tun, ne? Genau. Die dir abraten davon, sowas Unrealistisches zu tun. Und da ist wirklich die Kunst auch, das ernst zu nehmen, ne? Das eigene Gefühl, das, was dir wichtig ist, auch wenn es unrealistisch scheint, ist natürlich nicht immer leicht. Muss man auch ein bisschen einordnen. Es gibt ja auch Zwänge im Leben, aber das ist selten der Grund, alles über Bord zu werfen, was dein Herz dir sagt. Das heißt, diesem Herz zu folgen. Manchmal ist es eine ganz leise Stimme, die dir, ne, eine Intuition, die sagt, oh, das würde ich gerne tun. Hört da hin, ist meine Empfehlung. Hört da unbedingt hin und folgt diesem Ruf des Herzens.
Ich selbst habe auch beobachtet, wenn ich diese Stimme ignoriert habe, dann ist es selten gut geworden. Und wenn ich den Mut hatte, ihr zu folgen, dann ist es typischerweise auch vielleicht nicht immer da, wo ich hin wollte, aber es war eine gute Richtung. Und trotzdem nochmal hier im Detail, Tom, du beschäftigst dich mit Stille, mit Ruhe, auch mit den Ablenkungen dieser Welt. Heute ist es ja schwieriger denn je, diese Stimme überhaupt wahrzunehmen und sie auch zu unterscheiden von, ist es nur ein Wunsch, der mir vielleicht von Instagram eingeflößt wurde oder sowas. Also was kannst du Menschen so an täglichen Routinen mitgeben? Jetzt gar nicht so sehr für die Stressregulation, da kommen wir gleich noch zu, aber wirklich diese Stimme auch wahrzunehmen und sie nicht vom Lärm, der überall herrscht, komplett zu überlagern.
hängt natürlich jetzt ganz eng zusammen mit Stressregulation, ne? Aber gerade so die erste Phase am Tag, da ist man enorm kreativ, das Gehirn hat noch ganz andere Zustände. Das ist so die Phase, wo du auf keinen Fall zum Handy greifen darfst und dich ablenken darfst. Denn das sind so Momente, wo einem häufig dann auch mal wirklich so innere Wünsche klar werden, wo man so merkt, hey, eigentlich mache ich hier seit 8 Wochen irgendwas, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe und was mich gar nicht in die richtige Richtung bringt. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken und doch wieder meinem Herzen ein bisschen mehr folgen. Diese Momente, das ist nicht nur morgens, ne, das ist auch manchmal unter der Dusche zwischendurch, ja, oder in ruhigen Momenten, wo man im Garten sitzt und mal für sich ist, diese Momente wirklich zu spüren und nicht immer sich abzulenken durch Nachrichten, die reinkommen, durch Menschen, die einen ansprechen, sondern die auch mal auszudehnen und zu genießen. Das führt häufig dazu, dass man seinem Unterbewusstsein, seiner Intuition einfach wieder näher kommt. Ne? Und das kann man natürlich auch unterstützen durch Atmung, durch Mentaltechniken, also richtig schön runterzukommen, um sich und seinem Gefühl wieder näher zu kommen. Denn bei der Atmung geht es ja auch genau darum, dass Körper und Geist wieder zur Einheit werden, dass man die Kommunikation zwischen Gehirn und dem Körper verbessert. Und das ist das, was man braucht, diese ruhigen Momente, wo man sich komplett spürt als ein. Und dann ja, fällt es auch leichter, dieser Stimme zu horchen und diese Wünsche dann überhaupt erstmal zu spüren. Weil wenn wir immer nur abgelenkt sind und uns treiben lassen, dann kommen diese Momente einfach gar nicht auf.
Und das zieht sich hier, ich darf hier viele Menschen sprechen, die nach welchen Maßstäben auch immer bewertet erfolgreich sind, und es zieht sich wirklich durch. Sie sind genauso gestresst, haben genauso viel zu tun, haben genauso viele Apps auf dem Handy, aber sie schaffen es trotzdem im Alltag, diese Ruhemomente für Reflexion zu schaffen, um eben Kontakt zur Intuition zu kriegen und wieder zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg, und daraus auch diese Motivation zu ziehen. Also da bestätigst du jetzt in anderen Worten, was ich hier wirklich immer und immer wieder gehört habe. So, Tom, du hast gerade gesagt, du hast deinen Bruder damals etwas bewundert, dass er eben in diesen Drucksituationen ruhig bleiben kann, performen kann, was dich damals geärgert hat, aber vielleicht auch motiviert hat. Und letztendlich sagst du ja, dass er offensichtlich wusste, und das sehen wir bei vielen Menschen, sogenannten Top-Performern, dass sie unter Stress gut funktionieren, unter Stress ruhig bleiben. Du hast gerade eine sehr stressige Situation unter Wasser geschildert. Deine Kognition hat so funktioniert, dass du sagen konntest, woran liegt es? Was ist das Blubbern etc.? Nach meiner Wahrnehmung in der öffentlichen Diskussion hat Stress ein Imageproblem. Die meisten Menschen sagen, sie sind gestresst, sie haben zu viel Stress, der Stress ist doof. So, du als physiologisch versierter Experte guckst auf Stress ja ganz anders. Was glaubst du, übersehen die Menschen, wenn sie Stress direkt so negativ bewerten, und welche Vorteile hat es, wenn wir Stress in der richtigen Art, in der richtigen Frequenz, in der richtigen Dosierung auch in unserem Leben zulassen?
Ich denke, dass die meisten übersehen, dass Stress, obwohl ich sagen muss, viele, es ist auch durchgedrungen, dass Stress nicht immer negativ ist, dass Stress erstmal enorm aktiviert. Das heißt, wenn wir zu wenig Stress haben, dann steckt da meistens auch keine Motivation hinter. Das heißt, wir sind nicht leistungsfähig. Wir brauchen immer so ein bisschen Stress, um uns zu aktivieren, um auch kognitiv auf der Höhe zu sein. Und dann ist das Nächste, dass Stress uns auch nicht nur leistungsfähiger macht, sondern dass wir dann auch im Moment, wo es wirklich drauf ankommt, dazu befähigt, fokussiert zu sein und voll da zu sein und auch optimale Leistung zu bringen. So kann man das von der positiven Seite aus sehen.
Was du gerade gehört hast, war ein beliebter Ausschnitt einer vergangenen Episode. Wenn du dir die ganze Episode anhören möchtest, dann klick einfach auf den Link unten in der Episodenbeschreibung. Viel Freude dabei und vielen Dank.